Ich möchte zu Anfang beten. Lieber Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Versetzen wir uns mal zurück in das Jahr 520 vor Christi Geburt, in ein ja eher fast zerstörtes, beziehungsweise ein wenig im Aufbau befindlichen Jerusalem. Überall kann man also noch die Folgen von Zerstörungen und jahrzehntelanger Exil erkennen und sehen. Von Nebukadnezar wurde diese Stadt ja zerstört, der Tempel, die ganze Stadt und die größte Teil der Leute, die noch in dieser Stadt lebten, wurden verschleppt. 70 Jahre Exil folgt darauf. Und jetzt waren die ersten wieder zurückgekehrt und zum ersten Mal nach Jahrzehnten feierten die Einwohner in Jerusalem das Laubhüttenfest. Eine ganze Woche. Jetzt fragt man sich, was das dann soll, in der Laubhütte eine ganze Woche zu feiern. Das Laubhüttenfest ja, war ein Fest, das Gott einfach eingerichtet hatte. Das war ist eines der größten Wallfahrtsfeste, wo eigentlich alle Juden dann nach Jerusalem kamen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man ja auch, heute würde man sagen, erlebnispädagogisch erkennt und sieht und fasst, ähnlich wie beim Abendmahl, ja, was es bedeutet, ja, was Gott getan hat, sich reinzuversetzen in die Situation des Volkes Israel, das ja, 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, und daran einfach zu denken, was Gott damals getan hat, nach ja, hundertlanger Sklaverei in Ägypten und seinen herrlichen Taten, mit denen er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Eben so praktisch und hautnah wie möglich. Und wir wollen uns mal ein bisschen hineinversetzen. Das Gespräch, was ich jetzt ein bisschen gleich weitergebe, hat natürlich so, wie ich das gleich euch weitergebe, natürlich nicht stattgefunden, aber vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise doch schon. Wir nennen mal die Familie, wo wir uns sozusagen mal hinein begeben in eine Gesprächssituation am Mittagstisch. Mal diese Familie Eschkol, und wir hören mal hinein, was für ein Gespräch dort damals stattgefunden hat. Der Opa fragte seinen Enkel: Hör mal zu, wie weit seid ihr denn am Bau des Tempels, mein Junge? Der Enkel antwortete dem Opa: Weißt du, Opa, bis jetzt sind wir noch nicht so weit vorwärts gekommen. Es fehlt an allen Ecken und Kanten. Es fehlt an ausgebildeten Fachleuten, es fehlt an Material und natürlich zuletzt an Geld. Man muss um alles kämpfen, sich abmühen, um jedes Brett, um jeden Stein, um jeden Balken. Und an Edelmetalle, da brauchen wir uns überhaupt nicht drum zu kümmern. Die sind unerschwinglich. Gold und Silber, davon können wir nur träumen. Mit unseren knappen Mitteln ist das einfach unerschwinglich. Ja, mein Junge, das war bei dem Bau des ersten Tempels völlig anders. Da hatte man Gold und Silber in Fülle. Der damalige König Salomo, der scheute weder Kosten noch Mühen. Vom Libanon ließ er sogar Zedernholz und kostbare andere Dinge herbeiholen. Außerdem, damals durfte nicht jeder dahergelaufene Jude am Tempel mitarbeiten, nur die Creme de la Creme, die besten Fachleute, die durften ran. Und überhaupt, tut mir leid, wenn ich das so sage, liebe Enkel, das, was ihr da baut, das hält ja den Vergleich zu dem damaligen Tempel nicht im geringsten Stand. Das war ein imposantes Bauwerk. Riesengroß, prachtvoll erhaben. Das war eine würdige Wohnung für den König aller Könige, den Herr aller Herren. Das ist einfach eine Schande, dass dieser wunderbare Tempel in Schutt und Asche liegt. Zum Weinen ist es. So ein Tempel, den werden wir nie wieder bekommen. So wie der alte, wird der neue nicht mehr sein. Wenn man sich jetzt in diese Familie reinversetzt, vor allem in unseren Enkel, der am nächsten Tag nach den Feiertagen wieder ran muss, was denkt ihr wohl, was unser Enkel, was die ganze Familie brauchte in dieser Situation? Ermutigung. Und du? Ich glaube, Entmutigung, zumindest wenn ihr mal in mein Herz hineinschauen würdet, ist, glaube ich, der Zustand von vielen Menschen unserer Tage. Nicht nur von Nichtchristen, sondern auch von vielen Christen. Pastoren sind entmutigt. Nach Corona sind viele Gemeinden leer, viele Mitarbeiter sind weggegangen. Es ist so viel mühevoller geworden. So vieles ist mühevoll und entmutigend in den Familien. Ehen gehen kaputt. Kinder kommen nicht mehr mit in Gott, unter Gottes Wort. Man hat Probleme, Stress. Und wenn man dann Mitarbeiter fragt, dann sieht das auch häufig sehr entmutigend aus. Man müht sich ab, kümmert sich um Menschen, geht ihnen nach. Und sie kommen trotzdem nicht. Oder suchen sich eine andere Gemeinde, wo es angenehmer und schöner ist. Was braucht man dann, wenn man so in einer entmutigenden Situation, in diesen entmutigenden Umständen ist? Eben genau das, Ermutigung. Ermutigung für 2023. Ich glaube, jeder braucht das. Ich zumindest brauche das. Es gibt einen Text im Buch Haggai, eine eher unbekannten Propheten des Alten Testamentes, der uns genau das gibt. Ihr werdet vielleicht euch ein bisschen reinversetzt fühlen im Blick auf das, was ich gleich vorlese, dass das, was ich euch ein bisschen weitergegeben habe an dieser Gesprächssituation, nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern sehr wahrscheinlich genau die Situation gewesen ist, in die Haggai hineingesprochen hat damals. Und ich finde auch, wo er auch in unsere Situation, in unsere Gefühle und ja, Betroffenheit hineinreden und wirken will. Ich lese aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 9 vor. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mitlesen. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtis, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadaks, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher noch einmal, wenig Zeit ist es noch. Und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher. An diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Das ist Ermutigung für so schlappe und müde Kerle wie dich und mich. Was der Schöpfer und Herr deines und meines Lebens damals, so mit dem Enkel Eschkol oder auch anderen Arbeitern oder eben auch Leuten aus dem Volk Gottes hineingesprochen hat, aber wo er dich und mich auch heute ermutigen und stärken will. Drei Punkte wollen wir uns anschauen. Das erste, vermeide nutzlose Vergleiche. Das zweite, erkenne den Gottesbeistand. Und als drittes, zum Schluss, erwarte Gottes Vollendung. Vermeide nutzlose Vergleiche. Ich weiß nicht, wer von euch alle schon ein Haus gebaut hat. Als guter Siegerländer muss man ja das zumindest irgendwie auf die Reihe, auf die Kette gekriegt haben, nämlich ein Haus zu bauen. Nicht nur im Schwabenländle ist ja der Hausbau sozusagen ja, etwas, was ja nötig ist. Und wer weiß, wie das geht, weiß auch um die Mühen und Schwierigkeiten und Nöte, die damit einhergehen. Vor allem am Anfang, zu Beginn der Bauphase. Es raubt einen der letzte Nerv und weiß auch von Leuten, zum Beispiel, die ich getraut habe und die Mitarbeiter waren früher in der Jugendarbeit, zum Beispiel von einem Ehepaar, die haben umgebaut und dann mitten in der Zeit, wo die Handwerker fehlten und die Baukosten explodiert sind, die haben Stress ohne Ende gehabt. Und wenn ich heute mit Leuten spreche, dann sieht das teilweise ja schon so aus wie die zu DDR-Zeiten. Also man muss Jahre, Monate auf den Handwerker warten. Und dann kostet das mehr, man kriegt auch nicht mehr das, was man sich gewünscht hat. Es ist so eben wie ja, zu DDR-Zeiten. Da konnte man sich auch nicht die Fliese aussuchen von ganz vielen. Man musste das nehmen, was da war. Es war Mangelwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Man musste froh sein, dass man überhaupt eine Fliese bekam. Man half sich gegenseitig, das war dann sozusagen das, was einem sozusagen überleben ließ. So ähnlich war das ungefähr damals auch. Materialien waren schwierig zu bekommen, man musste das nehmen, was da war. Und dann muss man sich dann noch das anhauen, was einen die lieben Alten mit auf den Weg gaben. Menschen, die noch bei dem ersten Tempelbau zwar nicht dabei waren, aber zumindest das Ergebnis noch vor Augen hatten. 70 Jahre, wie gesagt, Gefangenschaft, mussten schon sehr alt sein, aber es gab zumindest einige, die das noch als Kind mitbekommen haben, durch die Tempeltore in dieses Wahnsinnsheiligtum zu gehen. Und in diese Situation spricht jetzt Gott hinein. Wenn er in Vers 3 sagt, wer ist unter euch noch übrig geblieben? Ebenso Leute wie der Opa Eschkoll aus dieser Begebenheit, die ich eben weitergegeben habe. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit, eben diesen ersten Tempel von Salomo, gesehen hat? Und jetzt kommt der Punkt, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Objektiv ist es klar und deutlich, dass Gott ein Problem hat mit dem, wie unser Opa Eschkoll und viele dieser Alten gedacht und geredet haben. Aber warum hat er Probleme damit? Was ist problematisch daran? Unser Opa Eschkoll hat ja einfach nur seine Gedanken geäußert, die auch nachvollziehbar sind. Sind sie falsch? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Denn das wird deutlich in dem, wie Gott hier redet und dieses Problem anspricht. Wenn unser Opa Eschkoll nur die Situation geäußert hat, ja, die Situation sieht ein bisschen schwieriger aus, es gibt zu wenig Arbeitskräfte, es gibt zu wenig Arbeitsmaterial und Geld haben wir auch nicht genug. Das wäre alles nicht das Problem gewesen, nein, in den Ausführungen Gottes liegt auch ein leiser Vorwurf, besonders am Ende. Diese Frage, ist es nicht so wie nichts in euren Augen? Da merkt man, diese Gedanken, die da rauskommen, also man vergleicht eine scheinbar super tolle, herrliche Zeit in der Vergangenheit mit einer eher trüben Realität heute, dass Gott das sozusagen persönlich nimmt. Warum nimmt er das persönlich? Ist doch nur eine Realitätsbeschreibung. Und damit wird deutlich, dass auch in nachfolgenden Versen das, was jetzt der Sohn bzw. der Enkel und andere machen, ist ja nicht, will ich mal sagen, ihre Privatsache. Das haben sie ja nicht gemacht, dass sie jetzt gesagt haben, wir brauchen jetzt wieder einen Tempel, also bauen wir den. Nein, Gott hat sie ja dazu beauftragt, genau das zu machen. Und genau das ist dieser leise, aber doch klare Vorwurf in diesen Äußerungen. Den Bau, zu dem nicht irgendwer, sondern ich euch beauftragt habe, der ist für euch nichts wert, der gilt für euch nicht. Warum? Weil ihr ihn mit dem Alten vergleicht. Weil ihr dem alten Tempel und dieser alten Zeit mit Salomo und David, dass ihr dem sozusagen hinterher trauert und euch daran festhaltet. Deshalb könnt ihr euch jetzt auf nichts Neues einlassen. Kennt ihr das vielleicht nicht auch aus eurem Leben? Wir leben hier im Siegerland, Erweckungsgeschichte. Ich denke, jeder von euch Alten kann davon erzählen, wie es in Jugendzeiten mal gewesen ist, wo alle Kinder aus dem Ort in die Sonderschule gegangen sind, wo die Vereinshäuser voll waren. Und gerade so alte Kämpfer wie der Burkhardt, der kann sich noch erinnern, wo auch hier das Vereinshaus voll war und wo alle Leute hier aus dem Ort hingekommen sind. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man sich daran erinnert und das dann vergleicht mit heute, vielleicht auch im Blick noch nicht mal mit heute, Vergleich vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, sondern vielleicht auch vor 2 oder 3 Jahren, vor Corona, wo man noch Lego-Tage gemacht hat, wo noch mindestens 2 Familien in der Gemeinde gewesen sind und heute sitzen wir mit 25 Leuten hier. Und alle eher ergraut. Und dann denkt man doch, ja, früher war doch alles besser, oder? Und wie ist das letztlich, wenn man das beschreibt, auch im Blick auf andere, mit denen man dann drüber redet, die sich vielleicht auch abmühen, in der Sonderschule vielleicht vor einem Jahr noch, wo wenig Kinder in die Sonderschule gegangen sind und dann erzählt man, wie das mal früher war in der Sonderschule, wo alle aus dem Ort in die Sonderschule gekommen sind und vielleicht auch erzählt, wie es in anderen Gemeinden ist, wo die Hütte auseinanderbricht und man selber ist mit einem kleinen Häufchen Kinder zusammen. Welche Wirkung das letztlich auf Mitarbeiter hat, die sich trotzdem mit aller Treue abmühen, auch wenn es nur 3 oder 4 Kinder sind. Wie beurteilen wir dann den Dienst von Ältesten, von Mitarbeitern, von Musikern, die sich hier abmühen, im Vergleich zu denen, die das vor 80, 90 Jahren vor 3 oder 4-mal so vielen Leuten getan haben oder im Vergleich zu Musikern, die in der Chapel vor 400 Leuten ihren Dienst tun. Ist der Dienst dann von denen, die das hier machen, weniger wert als bei den anderen, die das vor 100 oder 200 oder 300 Leuten tun? Liegt jetzt nicht mehr der gleiche Segen drauf wie vor 100 Jahren? Wie beurteilen wir das? Das Entscheidende ist ja nicht, wie wir das beurteilen, sondern entscheidend ist ja, wie Gott das beurteilt. Nach welchen Maßstäben er das sieht. Und eins ist klar, das lesen wir in diesem Text eindeutig, an dem Bau des neuen Tempels habe ich Freude daran. Auch wenn da kein Gold und Silber drin ist, kein Zedernholz. Auch wenn da jetzt nicht die besten Leute dabei sind, nicht die besten Musiker und da mal der oder der Ton vielleicht vorbeigeht. Und ich stehe hinter dieser Arbeit genauso mit derselben Leidenschaft, wie ich hinter dem ersten Tempel gestanden habe. Das heißt, der erste Punkt, wir sollten diese nutzlosen Vergleiche um Gottes Willen vermeiden. Vergleiche mit der Vergangenheit sind insoweit gut, wenn wir uns Gottes großen Taten uns vor Augen führen, was Gott vor 150 Jahren oder 180 Jahren hier im Siegerland getan hat. Damit wir erkennen, wie groß unser Gott ist, der alles kann. Und vor dieser Erweckung, da sah es geistlich hier im Siegerland noch tausendmal schlimmer aus, wie es jetzt hier im Siegerland aussah. Die Leute waren am Alkohol abhängig, so wie heute viele Jugendliche handysüchtig sind. Nur in extremer Weise. Große Armut herrschte. Und Gott hat trotzdem Großes gewirkt. Seine Gnade ist durchgebrochen, obwohl da von den Voraussetzungen nichts da war. Wenn wir darauf den Fokus legen, da ist der Rückblick in der Vergangenheit super, das ermutigt. Wenn es aber dazu führt, dass wir vergleichen, damals war alles super, da war alles golden und silber und heute ist alles ja, eher Stroh, dann entmutigt das und verunehrt das Gott. Weil dieser Bau auch ohne Gold und Silber und Zedernholz ja nicht letztlich unser Wille und unser Plan ist, sondern Gottes Plan. Er wollte das. Aber nicht nur um Gottes Willen sollten wir nutzlose Vergleiche meiden. Nicht ohne Grund gibt es ein sehr gutes Sprichwort: Alle Not kommt vom Vergleichen, da kann man nur Amen zu sagen. Sondern auch um anderer Menschen Willen. Blenden wir uns nochmal in dieses Gespräch ein. Wenn ihr euch mal reinversetzt in unseren Enkel Eschkol, der übermorgen vielleicht wieder an die Arbeit musste. Was glaubt ihr, mit welcher Motivation er das getan hat, nach diesem Gespräch mit seinem Opa? Ist er jetzt hochmotiviert, ran an den Speck? Ist ermutigt, motiviert, hoffnungsvoll? Er hätte angesichts der schrecklichen Umstände, in denen er arbeiten musste, was hätte er gebraucht? Ermutigung. Und was hat ihm sein Opa geliefert? Entmutigung. Hat einen noch tiefer runtergedrückt. Deswegen sollten wir uns auch überlegen, ich sage jetzt mal, Gemeindearbeit, Leben auch miteinander, bedeutet jetzt nicht, dass man naiv ist und alles rosa-rot malt. Darum geht es nicht. Man kann Dinge auch benennen, auch Schwierigkeiten, Herausforderungen auch ansprechen. Das ist auch gut und wichtig. Muss auch nicht über all den Schwierigkeiten, den Mandel der Problemlosigkeit drüber schmeißen. Es geht nicht darum, dass dieser Text uns dazu motiviert, nach Vogel-Strauß-Politik. Also Kopf in den Sand, es gibt keine Probleme, also sind wir froh und glücklich, so zu handeln. Aber wir sollten auf der anderen Seite natürlich auch uns überlegen, was unser Reden bewirkt. Ist das ermutigend? Kommt da Gott vor? Seine Möglichkeiten? Sein Blick? Oder sind wir von dem, was wir sagen, nur davon geprägt und bestimmt, was notvoll ist, was schwierig ist? Und darauf liegt unser Fokus. Ehren wir dadurch Gott oder ehren wir die Schwierigkeiten, die Nöte und letztlich Satan, der ja auch am Wirken ist? Also hör auf mit dem Vergleichen. Simuliere nicht andauernd über die vergangenen Zeiten nach. Nach dem Motto, damals war noch die Welt in Ordnung, heute ist alles anders. Und glaub nicht, dass ich damit keine Probleme hätte. Ich bin von meinem Typ her auch ein Neckerholiker. Nicht ein Alkoholiker, sondern einer, der zum Negativen tendiert. Überall die Probleme sieht. Ich rede also hier nicht als Blinder von der Farbe. In der Art und Weise, ihr habt damit Probleme, ich keine. Sondern als jemand, der sehr stark dazu tendiert. Ich predige mir an dieser Stelle auch selber. Diese Vergleiche sind letztlich nutzlos. Sie bringen nichts, im Gegenteil, sie deprimieren, sie entmutigen. Anstatt zu Dienst zu ermutigen, lähmen sie. Nach dem Motto, es hat sowieso keinen Zweck. Wir kommen zu dem zweiten Punkt. Was ermutigt im Dienst? Nutzlose Vergleiche vermeiden und zum Zweiten den Beistand Gottes erkennen. Denn wir haben es eigentlich gar nicht nötig, in die Vergangenheit zu schauen, nach dem Motto, früher war alles besser und heute war alles schlecht. Nein, auch im Blick auf die Zukunft können wir getrost und gelassen sein. Warum? Weil der, der unsere Zukunft, unsere Gegenwart sichert, nämlich der lebendige Gott, der gleiche ist wie früher. Und diesen Beistand zu erkennen, darauf legt der Fokus in den nächsten zwei Versen. Da geht es dann um eigentlich drei Befehle. Sei stark. Direkt am Anfang und am Ende nochmal. Und arbeitet. Und dann zum Schluss, Vers 5, am Ende, fürchtet euch nicht. Es hört sich ja ein bisschen appellmäßig an. Sei stark, wie geht das? Kann man Stärke, Furchtlosigkeit befehlen, einfach auf Knopfdruck, dann ist es da. Interessant, dass in der Mitte dieser drei Befehle eine Zusage steht, eine Ermutigung. Also wir sollen stark sein, wir sollen ohne Furcht sein und arbeiten, trotz dieser nicht gerade prickelnden Umstände. Warum? Denn, Ende von Vers 4, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Die Quelle, die mich dazu in Lage versetzt, trotz der nicht gerade berauschenden Umstände, trotzdem anzupacken, nicht entmutigt den Brocken hinzuschmeißen, sondern weiterzuarbeiten, hat einen konkreten Grund. Ich bin bei euch. Ich bin in eurer Mitte. Und was er dann rausstellt, sind zwei Dinge. Das Wort, mein Versprechen, das ich euren Vorfahren am Berg Sinai gegeben hat, das bleibt bis auf den heutigen Tag bestehen. Ich bin der treue Gott, der zu seinen Versprechen steht. Ich habe es damals versprochen und mein Volk hat es in Ägypten und dann beim Durchzug durch die Wüste, dann bei der Einnahme Israels und dann über Jahrhunderte hinweg erlebt, dass der Gott, der was verspricht, dass er vertrauenswürdig ist und auf sein Wort Verlass ist. Und dieser Gott, der ist noch nicht zu Ende. Trotz Strafe, trotz Wegführung. Und dass sie wieder zurück sind in dem Land ihrer Väter, ist ein Zeichen dafür, dass Gott Wort hält. Und dieses Wort bleibt bestehen. Und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Das heißt, meine Gegenwart, meine Hilfe, meine Stärke in der Schwachheit, das bleibt bestehen. Und dass ihr jetzt gerade das Laubhüttenfest feiert, soll euch ja eine Erinnerung sein, und deswegen hat das Gott ja auch eingerichtet, dass man Feste feiert über das Jahr hinweg, dass man sich eben gerade an diese Versprechen erinnert, dass man sich erinnert, was Gott an großen Taten in der Vergangenheit getan hat und dass er dasselbe ist und dass er sich nicht ändert und dass er heute noch der gleiche Gott ist, wenn man sich auf ihn verlässt. Erinnert euch an Psalm 18, wo wir das gesehen haben, an David, der auch diese Versprechen erlebt und gehört hat von seinen Vätern und der dieses Versprechen, dass Gott ein Gott ist, der kann, bei dem nichts unmöglich ist, der es dann für sich in Anspruch genommen hat, weil er wusste, dieser Gott ist der gleiche Gott, damals in der Wüste, der gleiche Gott meines Vaters und der gleiche Gott auch jetzt in meinem Leben. Und deswegen ist er mutig, arbeitend, ohne Furcht, dem Löwen und Bären entgegengegangen und dann auch dem Riesen. Wir, du und ich, wir haben allen Grund, stark zu sein und mutig vorwärts zu gehen. Nicht, weil die Zeiten so viel besser sind als früher. Nicht, weil wir so tolles Kapital in den Händen hatten. Das hatten die Leute damals nicht. Wir hatten kein Gold und Silber. Wir hatten keine tollen Fachleute. Wir haben auch nicht das tolle Kapital, wie das vielleicht andere Gemeinden und so weiter haben. Aber das ist nicht das, was zählt. Sondern das, was zählt und was Gott auch sieht, ist das Vertrauen in einen lebendigen Gott. Das zählt. Die Zeiten, die Gesellschaft, die Menschen, die ändern sich. Aber unser Gott und sein Wort und seine Versprechen, die ändern sich nie. Er lügt nicht. Der hat auch noch heute die gleiche Kraft. Deswegen brauchen wir auch nicht schwelgen, die Vergangenheit zurückzuschauen. Damals hat noch Gott gewirkt. Aber heute, merken wir, wenn wir so reden, wie wir über Gott denken und reden, der gleiche Gott ist jetzt an unserer Seite. Und dieser Gott ist nicht plötzlich ohnmächtig, saft und kraftlos geworden. Das, worauf es ankommt, ist nicht das Baumaterial, nicht das Gold und Silber. Es sind auch nicht die Fachleute, sondern dass unser Herr und Heiland an unserer Seite ist. Und deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn wir nicht das beste Baumaterial haben und auch nicht die besten, begabtesten Mitarbeiter. Weil der in und durch uns wirken will, gerade in Schwachheit, ganz groß rauskommt. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, 2. Korintherbrief, dann bin ich stark. Und die Gemeinden, die in der Offenbarung die größten Verheißungen und das größte Lob bekamen, waren nicht die tollen, super Gemeinden wie Laodicea, die von sich sagten, ich habe alles, ich brauche nichts. Sondern waren die beiden Gemeinden Smyrna, die von Gott sagt, du bist arm, aber du bist reich. Und Philadelphia, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe die Schlüssel des Lebens gegeben. Mit dem Wenigen, mit den Schwachen baut Gott seine Gemeinde. Deswegen wollen wir nicht auf die Umstände schauen. Wir wollen auch nicht auf uns schauen, sondern wir wollen auf den lebendigen Gott schauen und erkennen, dass er da ist, dass er Versprechen gegeben hat und dass diese Versprechen auch heute noch gelten und mit diesen Versprechen dann auch leben und handeln. Jesus steht mir bei. Können wir da noch mutlos ins neue Jahr gehen, auch wenn jetzt Epps und Bergens nicht mehr hier unter uns sind? Kannst du da noch demotivierend Blick auf deinen Dienst sein, auch wenn vielleicht nicht mehr so viele Leute da sind? Ängstlich, zögerlich? Ich spreche auch ganz persönlich dieser Text auch in meine Lebenssituation hinein. Ihr habt vielleicht von diesem Projekt Jim gehört. Es hat sich sehr viel getan in diesem Jahr und nicht nur Gutes. Es sind zwar Leute auch zum Glauben gekommen bei der Evangelisation, aber die Leute, die in diesem Jahr dazugekommen sind, sind die Lahmen, Bettler und so weiter. Menschen, die ein hohes Maß an Problemen haben, soziale Art, psychische Art. Und demgegenüber sind ganz viele von den Mitarbeitern, die früher dieses Projekt getragen hat, sind in diesem Jahr weggegangen. Wir sind umgezogen in den Tillmann-Siebes-Saal, weil nur noch 20, 30, vielleicht manchmal 40 Leute kommen. Und dann hat man sich mit Eheproblemen abzuschlagen. Eben bevor ich hier hinkam, habe ich eine halbe Stunde mit einer Frau gesprochen, die keine Hoffnung mehr hat für die Ehe. Leute haben riesige psychische Probleme. Und dann denkt man auch, warum hat man den Gym gegründet? Man hat die Hoffnung gehabt, junge Familien zu bekommen, junge Leute. Keine Familie ist gekommen und die jungen Leute, die am Anfang gewesen sind, alle weggegangen. Und was geblieben sind, sind die Armen, Blinden und Bettler. Nicht gerade das, was man sich gewünscht hat. Also stampfen wir das Projekt ein. Früher war alles toller und besser. Aber genau das ist der Punkt. Ich sehe auf das Material, ich sehe auf die Menschen, Ich sehe auf die Umstände, ich sehe auf mich, auf meinen Mangel und meine Begrenztheit, statt auf meinen lebendigen Gott zu schauen, der kann und der unabhängig ist von dem, wie ich die Dinge sehe. Ich sehe auch vielleicht von anderen, wo viele Leute kommen und wo junge Leute kommen und denke, das ist prachtvoll, das ist toll, das ist groß, da ist Gold und Silber. Bei uns ist nur alles Stroh. Und ich erkenne nicht, dass es unerheblich ist, wie die äußerlichen Faktoren sind. Dass der Bau dieses Tempels damals genau dieselbe Qualifikation, denselben Wert hatte, wie den tollen ersten Tempel von Salomo. Kein Deut Unterschied. Den Unterschied mache ich, aber Gott nicht. Und zum Schluss, ich habe jetzt keine Zeit darauf einzugehen, wird auch deutlich, und das ist für mich das Ermutigendste an dieser Geschichte, Vers 9, größer wird der Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscher, an diesem Ort will ich Frieden geben. Erwarte Gottes Vollendung. Es wird vielleicht jetzt ja einer nämlich denken und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, diese Ermutigung, Blick auf den Segen, den Beistand, die Nähe Gottes. Aber es ist eigentlich so wie damals auch. Was sehe ich konkret oder was haben die Leute damals konkret gesehen, diesen mickrigen alten Tempel? Gut, Gott hat geholfen, dann auch später, wenn man dann weitergeht, ein paar Jahrhunderte weiter, dann kam ja Herodes noch, der hat diesen ersten Tempel von Zerubabel dann noch ein bisschen aufgepeppt und da sind die Leute auch nach Jerusalem gegangen, haben die Herrlichkeit dieses tollen Tempels gesehen. Aber wenn man das auch dann konkret nimmt, klar, der Tempel war ein bisschen herrlicher, mit Gold verziert und so weiter, aber an die Herrlichkeit von Salomo und von David reichte diese ganze Zeit auch nicht zurück. Die Römer waren im Land, der Heiden herrschten, war nichts Herrliches dran. Also, wie hat sich das denn erfüllt, was hier steht? Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren. Gott verspricht, Gold, Silber, die Kostbarkeiten der Nation, die wird es in Hülle geben, und zwar in diesem Haus. Gott wird dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Es wird deutlich, dass dieses Haus das Haus dessen gewesen ist, der in diesem Haus gelehrt und es mit seiner Herrlichkeit schon seinen Kindheitszeiten erfüllt hat. 12-Jähriger hat Jesus schon in diesem Haus gelehrt. Und die Leute waren so erstaunt darüber, dass sie gesagt haben, wie kann das sein? Nicht das Gold machte diesen zweiten Tempel herrlich, sondern Jesus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. Und wer diesen Jesus in sich trägt und wenn Jesus in unserer Mitte ist, Jim heißt ja Jesus im Mittelpunkt, wenn das der Fall ist, dann kann äußerlich nur Arme, Bettler und Lahme sein. Und dann gibt es äußerlich vielleicht nichts Herrliches. Aber wenn Jesus in unserer Mitte, auch hier in der Stadtmission Kreuztal ist, dann kann äußerlich vielleicht nur Stroh sein und vielleicht äußerlich nicht große Herrlichkeit sein. Aber wenn Jesus in uns ist und seine Kraft und seine Möglichkeiten sich dann entfalten, dann wird Herrlichkeit erstrahlen. Eine andere Herrlichkeit, die wir vielleicht menschlich suchen, aber doch Herrlichkeit. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für mich. Persönlich, dass der ganze Reichtum der Herrlichkeit Jesu in meinem Herzen, in meinem Leben sichtbar wird. Und sich in meinem Denken, Reden und Fühlen zeigt, dass meine Kinder das erleben, meine Frau erleben, die Menschen, die mit mir umgeben sind. Trotz aller Schwachheit, die auch in meinem Leben ist. Und das wünsche ich auch für euch. Und auch im Blick auf unsere Gemeinde, bei aller Armut und allen Begrenzungen, die wir auch als Stadtmission Kreuztal haben, doch die Herrlichkeit sichtbar werden, dass Menschen, die in dieses Haus kommen, doch etwas von dem Jesus erkennen, der der Herr aller Herren ist, der König aller Könige, der von sich gesagt hat, ihr ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dessen Liebe Kraft hat, auch das Unmögliche, nämlich den, der nicht liebenswert ist, zu lieben, der das möglich ist, macht. Das wünsche ich dir und mir. Ich schließe mit einem Zitat von Hudson Taylor. Ich habe ja in einer Weihnachtspredigt schon zum Ausdruck gebracht, dass dieses Buch, das ist es übrigens, mich sehr berührt hat. Ich habe es jetzt ganz gelesen, hat mich sehr ermutigt in meinem Glaubensleben. Und Hudson Taylor, und ich denke, das ist die Zusammenfassung von all den drei Leuten, Hudson Taylor, Georg Müller und auch Spurgeon, was ihr Leben wirklich geprägt hat in diesem einen Satz. Lasst uns darauf achten, dass wir uns Gott vor Augen halten, damit wir auf seinen Wegen wandeln und danach streben, ihm in allem, auch in aller Armut und aller Begrenztheit, in allem zu gefallen und ihn zu verherrlichen, im Großen und im Kleinen. Verlasst euch darauf, Gottes Werk, getan auf Gottes Weise, wird niemals der Fürsorge Gottes ermangeln. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich bitten für unser persönliches Leben, Herr, dass wir Menschen werden, die nicht auf die Probleme und Nöte schauen, sondern auf dich, den lebendigen Gott. Und hilf uns auch als Gemeinde, Herr Jesus, die Werke tun, die du vorbereitet hast. Herr, und dass wir mit Erwartungen, Herr, auch in dieses neue Jahr gehen. Die Erwartung, dass du Menschen zu dir ziehst, auch in unserer Begrenzung und unserer Armut. Wir wünschen uns das, weil es dein Wille ist. Du bist ein Gott, der verloren, der das Verlorene sucht. Hilf uns, Herr Jesus, dazu, deinem Auftrag, deinem Werk gerecht zu werden und die Erwartung haben, dass du uns schwache Menschen genau dazu gebrauchst. Amen.
Ja, ich möchte uns noch unter ein Segenswort stellen und ein ermutigendes Segenswort, auch ist uns allen bekannt, aus Philipper 4, Vers 4 bis 7. Dazu stehen wir noch auf. Freut euch eurer Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Lasst alles sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.